Der untrüglichste Gradmesser für die Herzensbildung eines Volkes und eines Menschen ist, wie sie die Tiere betrachten und behandeln.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und
dem Maxe, juhu.
Servus. So, jetzt kommen alle Harry Potter Fans auf ihre Kosten. Ihr habt unseren Podcast gefunden, auch wenn der Name vielleicht etwas irritierend war. Denn, naja, in Wirklichkeit heißt das Buch ja oder der Film Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Wir fanden es aber geiler mit Fantastische Tierwesen und wie man sie findet, denn das hier ist eigentlich was ganz anderes, aber es freut uns, dass ihr hier seid.
Auch die Harry Potter-Fans sind herzlich willkommen. Es geht definitiv um Tiere. Sag mal, hast du Haustiere oder hast du Haustiere gehabt als Kind?
Ja, was heißt als Kind? Bei meinen Eltern, als ich 17 war, haben wir uns einen Rottweiler angeschafft.
Oh, aha.
Die Mira. Das war ein sehr liebes Tier und unheimlich stur. Aber da habe ich die Erfahrung gemacht, das erste Mal konnte ich das live beobachten, dass Tiere tatsächlich einen eigenen Charakter haben können und dass eben auch so ein Hund einfach unheimlich stur sein kann. Und wenn er keinen Bock auf irgendwas hat, dann kann er das deutlich machen.
Ja, vor allem so Rottweiler, die sind ja nicht unbedingt klein. Das heißt, wenn der keinen Bock auf irgendwas hat, dann hat er keinen Bock auf irgendwas.
Ja.
War das dann auch so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, so klassisch so der Vater da gesagt hat, nee, mir kommt kein Tier ins Haus und dann eine Woche später waren der Vater und der Hund einfach die dicksten Freunde?
So nicht. Da war sich schon die ganze Familie einig, dass wir einen holen, einen Hund holen. Aber es hieß immer, wenn es ein Hund sein wird, dann muss es halt ein richtiger Hund sein und hier kein Chihuahua oder so. Nee, nicht falsch verstehen, Chihuahua sind auch Hunde, aber wir wollten was Großes. Und nichts für die Handtasche. Und ja, aber der Hund und der Vater waren natürlich die besten Freunde. Der Hund hat auch neben dem Bett, neben dem Vater geschlafen.
Ja, es ist irgendwie Classic, ne? Ja. Das ist fast überall so.
Das Zitat zu Beginn der Folge war von, oder ist von Berthold Auerbach, einem deutschen Schriftsteller, zu dem wir, ja, ich kann nicht viel zu ihm sagen. Ich kann nur sagen, dass mir das Zitat gut gefällt. Und da hört man ja oft so, daran erkennt man, wie gut ein Mensch ist, wenn man sieht, wie er ein Tier behandelt. Und hinter diesem Satz stehe ich zu 100%. Also wer irgendwie schlecht zu Tieren ist, jetzt abgesehen davon, ob man jetzt Fleisch isst oder nicht, sondern halt quasi mit dem Zusammenleben von Tieren, ich finde, da kann man schon ganz gut erkennen, wie jemand drauf ist.
Ja, ich meine, gut, jeder, der eine mag Katzen lieber, der andere mag Hunde lieber, aber das heißt ja nicht nur, weil ich keine Katzen mag, dass ich die dann durchs Wohnzimmer trete.
Das ist richtig.
Ja, deswegen, das stimmt schon. Also je nachdem, wie man sich um die Tiere kümmert oder mit ihnen umgeht, da kann man schon sehr viel auf den Charakter des Menschen schließen.
Ja, und wie kommen wir denn zu den Tieren? Wir haben uns gedacht, wir machen eine Folge einfach mal über Tiere und Tiere eben in Geschichten, in Büchern und Filmen, denn da gibt es hier ganz viele mit unterschiedlichen Rollen, die unterschiedlich, weiß nicht, ich sag mal, aufgebaut sind.
Ja, unterschiedlich ausgeprägt. Also was für eine Rolle spielen Tiere in ihrer klassischen Form in Geschichten? Wir gehen auch viel auf anthropomorphe Tiere ein. Das kennt man vor allem von Disney. Also Mickey Mouse ist ein anthropomorphes Tier. Das heißt, es ist eine Maus mit menschlichen Eigenschaften und eigentlich auch einem menschlichen Körper. Und ja, werden dann ein bisschen auf tierische Helden eingehen, auf Sidekicks, auf Bösewichte und werden dann über zwei, drei Sachen nochmal im Detail sprechen.
Stellt sich die Frage, warum gefallen uns Tiere in Film und Fernsehen oder Büchern? Keine Ahnung, weil wir relativ schnell oder wenn man gut eben eine emotionale Bindung zu einem Tier aufbauen kann. Lass einen Hund eine Narbe haben, mach sein Fell pechschwarz, schon wirkt er irgendwie düster. Oder nimm einen Golden Retriever und dann hast du schon einen Adam Sandler-Film.
Naja, oder halt im klassischsten Sinne Lassie, ne?
Ja.
Ja, Tiere sind einfach, es ist einfacher, Leute für Tiere zu begeistern, als für andere Menschen. Wenn du jetzt in der Geschichte willst, dass deine Leser oder Zuschauer mit einer Figur mitfiebern, dann musst du dem Menschen ja schon irgendwie so eine, keine Ahnung, eine tragische Geschichte andichten oder sonst irgendwas. Du musst die Figur für den Zuschauer, der Leser, nahbar machen. Und bei einem Hund zum Beispiel würde jetzt, keine Ahnung, so ein Hundeblick einfach ausreichen, sodass der Zuschauer sagt, oh, und dann hast du den quasi schon auf deiner Seite. Das heißt, ein Tier an den Zuschauer zu binden, obwohl das Tier ja nur im Buch ist oder im Fernseher oder wo auch immer, ist wesentlich einfacher, als es mit einem Menschen zu tun.
Und am stärksten funktionieren irgendwie immer noch, denke ich, Kinder und ihre Tiere, wie zum Beispiel im Film Frankenweenie.
Ja, gut, ich sag mal so, wenn jetzt eine Figur in einem Film oder in der Geschichte gut mit Tieren kann das ein Kind sein, dann kann das ein Erwachsener sein, aber du hast schon recht, dass Tiere und Kinder halt quasi so der doppelte Cuteness-Faktor vorhanden ist.
Gerade hatte ich weiß nicht warum, aber Ace Ventura im Kopf, der Tierdetektiv, der auch gut mit Tieren kann, den finde ich auch stark.
Wenn ich an Ace Ventura denken muss, dann muss ich an diese Szene denken, wo er aus diesem Attrappen Nashorn, das ist, glaube ich, aus dem Hintern rauskommt.
Bei Ace Ventura habe ich immer die Szene im Kopf im zweiten Teil, wo er diesen Stamm besucht und dann das eine Haus von denen zupulvert, um Fingerabdrücke zu suchen. Und dann haben die dieses komische Wort irgendwie Shikaka, weil da diese Fledermaus so heißt, wo die sich dann immer verneigen müssen. Und dann täuscht er immer an, dass er das sagt. Und dann fangen die schon an, sich runterzubeugen, die Leute. Und dann ruft er immer ganz laut, Chicago! Und eine kniet sich hin und dann schmeißt ihn aus dem Zelt.
Die Ace Ventura-Filme sind schon großartig.
Ja.
Da ist das auch in Ace Ventura, wo der Jim Carrey auf einem Cannibal Corpse-Konzert ist?
Weiß ich nicht. Sucht er da einen Ring?
Das kann ich dir nicht mehr sagen. Ich weiß, dass der Jim Carrey in einem seiner Filme auf einem Cannibal Corpse Konzert ist. Und ich meine, dass es einer der Ace Ventura Filme ist. Und das ist, weil der Jim Carrey selbst Fan von dieser Death Metal Band ist.
Mhm.
Und deswegen gibt es da quasi eine Szene mit ihm, wie er auf dem Konzert ist. Ich glaube, es war Ace Ventura. Ich will mich jetzt aber nicht drauf festlegen.
Und das ist ein gutes Beispiel, Ace Ventura, denn als Thema für heute haben wir uns auch aufgeschrieben, tierische Sidekicks. Und er hat ja diesen kleinen Affen, den Milo, wenn ich mich richtig erinnere.
Da bist du tiefer drin. Ich habe die, wenn überhaupt, erst einmal gesehen, die Ace Ventura-Filme.
Ich weiß auch gar nicht, ob der so der Sidekick in den Filmen ist. Es gab noch den Zeichentrickfilm und da war der Präsenter der Affe und ich meine, der hieß Milo.
Da muss ich dir jetzt einfach vertrauen.
Oder hieß der Hund Milo im Film Die Maske mit Jim Carrey?
Gibt's nicht. Nee, wie heißt denn der Film mit Barney und ich? Dieser traurige Film, auch der auch über einen Hund geht, mit der Jennifer Aniston spielt da, glaube ich, mit und weiß ich nicht.
Nee, keine Ahnung.
Da gibt's auch so einen Film mit einem Hund. Du siehst, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Einfach nur von einem Hund zum anderen.
Genau, aber damit haben wir doch schon mal einen Einstieg geschaffen, erzählt, worum es geht. Es geht auf jeden Fall um uns und die Menschen und die Tiere, im besten Fall unsere Freunde, die natürlich auch die Bösen sein können, da gibt es auch welche.
Ja, gehen wir später drauf ein, genau.
Eben, und Tiere in ihren unterschiedlichen Rollen, wie zum Beispiel als Helden, als Böse, als Sidekicks und in ihrer Darstellungsform. Und du hast ja schon angesprochen, es gibt die
Die anthropomorphen Tiere.
Und das sind die, die eben die Menschen nachempfunden sind, die quasi ja, die menschliche Eigenschaften mitbringen. Genau.
Also die vor allem halt auch nicht wie Tiere sich verhalten. Und auch der Körperbau ist halt menschlich. Ne? Mickey Mouse krabbelt ja nicht am Boden rum und versteckt sich in Löchern, sondern Mickey Mouse ist ja im Prinzip ein Mensch, der aussieht wie eine Maus. Das macht anthropomorphe Tiere eigentlich aus. Und Disney ist dann natürlich der absolute Vorreiter, was sowas angeht.
Ja. Und da bleiben wir doch gleich mal bei den anthropomorphen Tieren. Ein nicht mehr ganz so aktuelles Beispiel vielleicht, aber doch noch ziemlich frisches Zoomania. Das ist ja quasi ein Film, der komplett ist mit solchen Tieren, wie zum Beispiel diesem Faultier, das doch im Büro arbeitet und ziemlich langsam ist und dementsprechend die Klischees erfüllt.
Genau. Da haben sie einfach die Tiere quasi hergenommen und haben die Eigenschaften der Tiere mit bestimmten Eigenschaften von bestimmten Menschen oder Berufen zusammengemischt, um da halt eine Welt zu schaffen. Das ist im Prinzip so das, wie soll ich sagen, das absolute anthropomorphe Tier-Utopia, wenn man so will.
Ich habe hier aber auch noch Ice Age stehen, ne, als Film.
Ja,
das trifft Ice Age auch auf die anthropomorphen Tiere zu.
Ja, die sind halt anders anthropomorph, ne? Das ist jetzt nicht die Mickey Maus oder wo halt im Prinzip der Kopf irgendwie wie eine Maus ist und der Körper wie ein Mensch.
Mhm.
Anthropomorph ist ja fließend. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt an Sebastian aus Die kleine Meerjungfrau denke, aus der Disney-Verfilmung, das ist auch ein anthropomorphes Tier, weil er sieht im Prinzip wie eine Krabbe aus, bis auf den Kopf, und er verhält sich wie ein Mensch. Er hat einen Charakter wie ein Mensch. Also der Übergang ist fließend.
Okay. Bei Ice Age machen sie allerdings einen guten Mix. Da gibt es ja die Tiere, den Sid und hier den Manny, die ja sprechen können und bliblablub. Und dann gibt es aber auch dieses Eichhörnchen, das hier dauernd irgendwie diese, ich weiß nicht, ob es ein Eichhörnchen ist, aber das immer auf dieser Jagd nach der Nuss ist. Und das ist dir nicht mehr anthropomorph.
Das ist nicht mehr an. Also ja, ein Stück weit schon, weil es ist ja im Prinzip kein Eichhörnchen, so wie es bei uns aussieht. Also die haben dem ja schon was Menschliches gegeben, sodass du, wenn du den, wie heißt denn dieses Eichhörnchen?
Keine Ahnung. Hat es überhaupt einen Namen?
Das hat bestimmt. Scrat.
Ah ja.
Scrat heißt das Eichhörnchen. Na, durch diese komischen großen Augen, und das soll ja dann quasi schon, das soll ja suggerieren, wenn du den anguckst, dass dieses Eichhörnchen irgendwie verrückt ist oder nicht alle beisammen hat. Das heißt, es ist schon vermenschlicht, weil es ist ja kein klassisches Eichhörnchen, aber es ist dadurch, dass es nicht sprechen kann, auch weniger menschlich als die anderen. Was ich finde, noch nie irgendwie Sinn gemacht hat. Wieso sollte der nicht sprechen können, obwohl es die anderen können?
Aber ich finde, das hast du trotzdem wunderschön erklärt. Jetzt haben wir eben die Begriffserklärung anthropomorph und den Unterschied zu den normalen Tieren, die ja eben diese Fähigkeit nicht mitbringen, zum Beispiel zu sprechen oder die Augen vergrößern zu lassen etc.
Jetzt pass aber mal auf, wo würde man denn dann so einen Film hinsetzen? Also es geht jetzt tatsächlich hauptsächlich nur um Filme wie die neue König der Löwen-Verfilmung, wo es ja tatsächlich Tiere sind, die aber sprechen können. Die sind im Prinzip auch anthropomorph, halt auf der Skala irgendwie ganz weit bei den, also im Tierbereich sozusagen und weniger menschlich.
Ja, dem würde ich jetzt spontan nicht widersprechen. Ist ja so, können ja dann reden, haben Eigenschaften von Menschen. Wir können ja mal Folgendes machen, jetzt live nochmal quasi, um uns vor allen Anwälten, vor allen Dudenanwälten zu schützen.
Okay.
Anthropomorph. Übertragung menschlicher Eigenschaften auf Nichtmenschliches, besonders in der Vorstellung, die man sich vor Gott macht. Okay, menschliche Eigenschaft an nichtmenschlichen Wesen, das wären ja Tiere.
Jetzt pass mal auf, der kleine tapfere Toaster, kennst du den Film?
Ja.
Ist im Prinzip auch ein anthropomorpher Toaster.
Ist da nicht sogar eine Lampe?
Da ist eine Lampe,
ein Radio?
Da ist
ein
Toaster,
so ein Radio.
Ich glaube, ein Staubsauger auch, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass dieser Film ein ganz tragisches Ende hat. Er landet nämlich auf einer Müllhalde oder Schrottpresse oder irgendwie sowas.
Zu lang her.
Das weiß ich noch. Den Film hat uns anno dazu mal unser Vater aufgenommen. Und zwar hatten wir damals Premiere, was heute Sky ist.
Mhm.
Und wir hatten so einen Schubkasten mit VHS. Kassetten drin, und da war der kleine tapfere Toaster drauf. Meine Schwester und ich haben den bestimmt mehrmals gesehen, diesen Film. Und dann haben wir immer diesen Schub aufgemacht, wo die halt so reinsortiert waren, und dann haben wir halt immer uns quasi einen Film ausgesucht, den uns unser Vater dann halt über Premiere aufgenommen hat.
War der Film nicht auch so ein Mix aus Real und Zeichentrick?
Das will ich mich nicht drauf versteifen, aber ich glaube nicht.
Dann verwechsel ich das vielleicht mit was anderem, aber ich erinnere mich, dass ich den Film auch einmal gesehen habe, und ich glaube, den kann man sich jetzt mit Ü30 auch nochmal angucken.
Ich glaube, das ist so ein Film, der Talk für Kinder, weil, haha, guck mal, lustiger sprechender Toaster. Aber der hatte, glaube ich, schon auch eine Botschaft. Ich meine, da geht es bestimmt irgendwie um Umweltschutz oder irgendwie sowas. Ja, und dass man nicht so verschwenderisch sein soll und lauter so Zeug.
Ja. Ja. Da haben wir in dem einen Film den Toaster als Helden. Wenn wir jetzt bei den Tieren bleiben, da gibt es ja auch zahlreiche. Du hast Mickey erwähnt, dann gibt es natürlich auch Goofy und Donald.
Ja, Disney war da so halt der Vorreiter, ne? Also ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber es gab bestimmt vorher schon irgendwelche Zeitungscomics, wo sicherlich Tiere irgendwie schon der Held waren. Aber so Mickey Maus war halt so das erste und bestbekannteste Beispiel für so ein anthropomorphes Tier.
Hat sie quasi Mainstream gemacht.
Ja, würde ich schon sagen, ja.
Und dann gibt es natürlich, ich sag mal, mit unterschiedlicher Coolness versetzte, die ganzen Dinger. Fangen wir einfach mal an mit den Teenage Mutant Ninja Turtles, was ja vier Schildkröten sind, die bewaffnet gegen das Böse kämpfen, die halt Martial Arts Fähigkeiten drauf haben und dann eben unterschiedliche Charaktereigenschaften besitzen. Der Leonardo ist so der Stratege, der mit den Katanas und der Anführer. Dann haben wir den Michelangelo, das ist der Orange, nee, doch, Michelangelo ist der Orange mit den Nunchucks, das ist so ein bisschen der Quatschkopf. Dann haben wir den Donatello, das ist so der Geek. Und ja, der
hat einen Stab, ne?
Genau, das Bo, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Und dann haben wir noch den Raphael mit den Sai. Und der hat ja die Attitude, dass er halt so ein bisschen hart drauf ist, etc.
Immer so ein bisschen wütend, habe ich den in Erinnerung.
Ja, genau.
Es ist schon, also Hut ab, dass man sagt, okay, man nimmt vier Schildkröten als Hauptcharaktere, die ja per se schon mal identisch aussehen und auch eigentlich nicht die coolsten Tiere sind. Und du kannst, man kann die dann so voneinander unterscheiden. Klar, sind keine Stirnbänder, was haben die denn so Augenbänder durch diese Farbe und durch die Waffe, aber dass die halt auch alle unterschiedliche Charaktere haben, das ist schon, da musst du schon ein bisschen aus deiner Komfortzone rausgehen. Ich meine, du hättest die jetzt auch theoretisch, einer kann eine Schildkröte sein, einer kann ein Frosch sein, einer kann eine Schlange sein, dann wäre das einfacher gewesen. Also das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Das heißt, derjenige, der die sich ausgedacht hat, ich weiß jetzt nicht, wer es ist aus dem Stegreif, der hat sich da schon selbst ein bisschen challengen wollen.
Und dann auch noch vier coole Namen, halt einfach vier irgendwie klassische Künstler, ne? Und nicht irgendwie Joey und bliblablub, ne?
Ja, also da steckt ziemlich viel Hirnschmalz drin. Man denkt halt so, ja, okay, es sind halt irgendwie Schildkröten und es sind mutierte Schildkröten und sie sind Ninjas und sie sind Teenager. Das hat natürlich so ein bisschen so Cheesiness für sich und so B-Movie-Charme, obwohl es jetzt ein Comic ist, aber da steckt schon in diesen vier Helden schon ziemlich viel Hirnschmalz drin. Zumal sie sich eigentlich im Prinzip auch nicht verhalten wie Schildkröten.
Das ist richtig. Also ich finde, die bringen so beides ein bisschen mit, weil ich meine mich an Szenen zu erinnern, wo irgendwas passiert und dann können sie sich halt in ihrem Panzer verstecken, wie das so Schildkröten halt machen.
Ja.
Und aber das, auf der anderen Seite fressen sie halt Pizza wie ein Mensch. Also ich feiere so dieses Spielerische da einfach sehr bei den Turtles.
Ja, vor allem, dass sie halt auch, dass man da nicht eine Welt hat, die voller anthropomorpher Tiere steckt, sondern dass du halt die mit normalen Leuten zusammenbringst und dann halt auch noch weitere anthropomorphe Tiere quasi mit in den Topf schmeißt. Also da, nicht Meister Shredder, der, wie heißt denn der Meister von denen?
Splinter.
Der Splinter, der Meister Splinter ist eine Ratte und Rocksteady und
Bebop.
Bebop und Rocksteady sind ein Nashorn und ein Warzenschwein. Das ist eigentlich ganz interessant und clever gemacht, wenn man da mal drüber nachdenkt. Also derjenige, der hat seine Hausaufgaben in Worldbuilding schon gemacht, der sich die ausgedacht hat.
Und hast du die alten Filme gesehen?
Meinst du diese Realfilme in den...
Ja, genau, die alten Realfilme.
Boah, ich habe die bestimmt mal gesehen, zumindest den ersten.
Dann an alle, die damals, keine Ahnung, vor 10, 20 Jahren diese Filme gesehen haben und sie cool fanden.
30 Jahre, das war Anfang der 90er.
Nicht nochmal angucken, sondern in guter Erinnerung behalten. Ich habe den Fehler gemacht. Hölle, diese Dialoge und diese Soundeffekte und so, das ist alles so... Ah. Also das hat wirklich B-Movie-Faktor.
Und wobei ich mir habe sagen lassen, dass es gab, glaube ich, drei Filme in den 90ern und der zweite und der dritte waren tatsächlich ein bisschen Banane, aber der erste soll halt so ein bisschen zumindest diesen 90er-Jahre-Filmcharme für sich haben, ne? Wo halt wirklich Leute in Kostümen drin stecken und die haben es halt mehr schlecht als recht gemacht, dass man halt trotzdem Spaß damit haben kann, dass der nicht einfach nur Kacke ist, sondern dass der halt schon irgendwie einen Charme für sich hat.
Bei meinem Rerun 1 habe ich den dritten Teil nicht mehr geschafft. Da sind die ja irgendwie, glaube ich, im alten Japan oder so. Aber das habe ich mir dann nicht nochmal anschauen können. Und die Neuverfilmungen mit den CGI-Schildkröten, die waren ja, glaube ich, sehr kontrovers diskutiert. Ich glaube, da gab es viele Stimmen, die gesagt haben, das sind nicht meine alten Turtles. Ich persönlich fand die ultra geil. Die waren, wie die aussehen, die sahen richtig gefährlich aus. Die waren rough. Herrliches Remake. Fand ich gut. Auch die Kämpfe und so tausendmal besser. Allein schon durch die ganzen technischen Möglichkeiten, die es gibt, wurde es hervorragend umgesetzt.
Ja, also ich bin jetzt niemand, der mit Turtles wahnsinnig vertraut ist oder sich damit großartig auskennt, aber ich habe auch den ersten neun, hab ich sogar beide gesehen? Ich glaube, ich habe sogar beide gesehen und ich fand die jetzt auch nicht so schlecht. Ich meine, es ist halt Popcorn-Kino, da gibt es nicht viel drüber nachzudenken. Ich weiß nicht, ob es Michael Bay-Filme sind, aber ich weiß, dass da Michael Bay die zumindest produziert hat. Das heißt, da geht es schon auch, ne, Action und CGI und sowas. Ja, die passen schon. Also muss man sich jetzt nicht irgendwie die Nase rümpfen drüber. Die sind schon okay.
Ich warte immer noch auf den dritten Teil.
Ich weiß gar nicht, ob der kommen soll.
Weiß ich nicht. Wie gesagt, es gab ja viel Kritik. Der hat auf jeden Fall mit so einem, ich sag mal, Art Cliffhanger aufgehört, weil am Ende kommt doch dieser, wie heißt der, Kang oder so dieses,
Krang.
oder
Krang.
Krang. Ich glaube aber in der Gestalt von irgendwas anderem.
Nee, der Krang ist ja quasi dieses Gehirnartige, was bei diesem, was in wie in so einer Art, was ist das, so ein Roboter,
Ja,
Cyborg,
in so einem
quasi so
Teletubby drin steckt.
ja genau, in so einem Bauch drin steckt. Und der hat doch dieses Hypnodrom, dieses kugelartige Ding, wo dann, das ist ja quasi seine Base. Und ich weiß, dass da Krang dran kam. Und ich weiß aber, dass da nur noch ganz zum Schluss dran kam. Aber das ist jetzt auch schon länger her.
Ja, genau. Und ich meine, dass das dann irgendwie so ein bisschen offen gelassen wurde für den dritten Teil.
Ist das nicht überblüffend, wie viel ich über Turtles weiß, obwohl ich die nie großartig geguckt habe
Nee,
oder
und
nicht
auch
recherchiert
diese
habe?
Begrifflichkeiten wie die Krang und keine Ahnung, wie die da alle heißen und aussehen. Durch diese alten Filme weißt du das gar nicht. Es gab aber ganz viele noch diese Zeichentrickserien mit diesem mega geilen Intro.
Ja,
Hey, hier
jetzt.
komm. Vor allem, sie haben nicht Ninja Turtles, sondern Hero Turtles gesungen und ich glaube, das hatte irgendwelche Gründe in Deutschland, dass Ninja zu freiheitskämpferisch war oder so und deswegen hat man Hero draus gemacht.
Jetzt pass auf, hat das nicht der Frank Zander sogar gesungen?
Ja,
Der hat doch.
genau.
Ja. Ja. Jetzt habe
Und
ich
im
gerade ein
Intro, da gibt es
bisschen.
eine Stelle, das habe ich nie verstanden, da singt er irgendwie, da fliegt dir doch das Blech weg.
Was für eine Scheiße einem im Kopf bleibt,
Ja.
oder? Total unnützes Wissen. Ja. Ich habe gerade total den Flashback gehabt. Ja, hab ich natürlich auch gesehen als Kind, klar.
Ah, pass auf. Als die Zeichentrickserie Teenage Mutant Ninja Turtles auch in Großbritannien in das Fernsehprogramm aufgenommen werden sollte, wurde das Wort Ninja durch Hero ausgetauscht, da man der Meinung war, dass das Wort Ninja nicht in ein Kinderprogramm passe. Also
Ja.
jetzt Quelle Wikipedia. Ja, spannend. Also abschließend zu den Turtles würde ich jetzt noch sagen, das habt ihr jetzt schon öfters gehört in unserem Podcast, dass wir so amerikanische Comics und so nicht so sehr rausfeiern. Wer aber auf Instagram guckt, ich habe mir jetzt zum ersten Mal in meinem Leben einen amerikanischen Comic abonniert. Fünf Teile soll er haben und das ist nämlich Turtles: The Last Ronin. Irgendwie fünf Teile soll der insgesamt haben und Ende Mai kommt jetzt der dritte Teil. Und das ist so eine Serie, die interessiert mich einfach, weil es da irgendwie dystopisch zugeht. Es ist nur noch einer von denen da und alles ist so ein wenig düster. Und wie gesagt, das sind halt einfach Schildkröten, die kämpfen können. Und
Ja,
das ist halt cool.
das finde ich generell ziemlich cool, wenn ich meine, solche langlaufenden Serien wie Turtles, da sind ja dann oftmals auch andere Autoren quasi am Start. Das ist ja dann nicht immer derselbe Autor. Und wenn dann halt jemand kommt und sagt, okay, was ist aber, wenn die Turtles in der dystopischen Zukunft spielen und es ist nur noch einer übrig? Also ich finde diesen Gedankengang zu sagen, okay, es sind nicht die vier Turtles, sondern es ist jetzt nur noch einer und es ist alles viel düsterer. Ich finde das wahnsinnig spannend, solche bekannten Ideen einfach auf den Kopf zu stellen.
Was für Möglichkeiten sich daraus ergeben, ne? Da kannst du dann dir ausdenken, warum ist der denn nur noch alleine? Hat der einen Fehler gemacht oder hatten sie den letzten gemeinsamen Kampf und jetzt ist er auf Rache etc.? Ich habe die Comics noch nicht aufgemacht und ich bin echt gespannt. Ich warte aber, glaube ich, bis ich alle fünf da habe und dann lese ich die auf einmal. Die Turtles kennen ja vermutlich die meisten, auch hier in Deutschland, was so ein bisschen untergegangen ist, glaube ich, aber was auch so in jungen Jahren, damals in den 90ern, ein Tipp war, waren die Biker-Mäuse vom Mars, wo es tatsächlich um Mäuse, die halt eben anthropomorph sind, die auf Beinen halt unterwegs sind und die Motorrad fahren und die sind halt auf der Erde und verteidigen die vor dem Bösen und das sind halt auch so drei Draufgänger, der eine hat auch irgendwie so eine Narbe am Auge und die sind halt auch einfach cool drauf.
Das war halt einfach so, du hast irgendein Tier genommen und irgendwas, was Kids in den 90ern cool haben finden können, irgendwas, was so ein bisschen edgy war und so. Und da hast du es einfach zusammengeschmissen, weil Kids finden bestimmt Biker coole Motorräder und wenn
Ja.
die einen hatten irgendwie ein Iro und eine Sonnenbrille und dann finden die Leute das irgendwie, oder die Kinder, nicht die Leute, die Kinder finden das dann cool. Und das war in den 90ern, war das auch immer so in den 80ern. Das war bei uns auch so, dass wenn es so Kinderserien und Zeichentrickserien gab, gab es meistens zum Schluss noch so eine Minute, so ein Epilog, wo dann diese Figuren aus dieser Serie die Kinder auf irgendwas hingewiesen haben, so von wegen, zieh deinen Helm an, wenn du Fahrrad fährst und sowas. Halt so Moralapostelmäßig. Das gibt es heute überhaupt nicht mehr, aber in den 90ern und in den 80ern war das total in.
Einer, der auch ein bisschen eine Vorbildfunktion hatte, zumindest was die Kleidung anging, war Donkey Kong, der mit Krawatte rumgelaufen ist.
Ja, Mann. Ein Affe, der einfach nur eine Krawatte trägt, eine rote.
Ja.
Ja.
Also Donkey Kong ist, denke ich, auch für die meisten ein Begriff. Dabei
Ja.
handelt es sich um einen Gorilla. Oder ist
Wobei,
es ein Gorilla?
das ist ein Gorilla, ja. Es gibt noch Diddy Kong, das ist, also es gibt ja ganz viele Figuren mittlerweile, aber Diddy Kong war ja so sein Sidekick in Donkey Kong Country für Super Nintendo und das war ein Schimpanse. Also Donkey Kong ist ein Gorilla und Diddy Kong ist ein Schimpanse.
Wollen wir noch was zu Donkey Kong sagen?
Ich würde jetzt halt noch sagen, dass das gar nicht, also, dass die ja gar nicht gesprochen haben. Ne? Die haben halt in Hütten im Wald gelebt. Die haben also schon eher so low-key anthropomorph waren die.
Oh, das weiß ich nicht, weil es gab ja noch diese komische animierte Serie, wo sie geredet haben.
Ich spreche jetzt tatsächlich
Spielen.
von den Spielen. Ja, du kannst dich an eine Serie erinnern?
Ja.
Da gab es eine
Die lief
Serie.
auf Super RTL.
Oh, ich glaube ja, da gibt's
Die
Scheiße,
war
Mann.
so hässlich 3D animiert, das konntest du dir nicht anschauen.
Das war 3D animiert?
Ja.
Hä? Warte mal, das muss ich jetzt mal. Das.
Das lasse ich drinnen.
Donkey Kong Serie? Es gibt eine Animation von 1906. Hat mein Gehirn das irgendwie bewusst verdrängt? Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ich glaube, das habe ich schon gar nicht mehr. Das hätte ich aber bestimmt gesehen als Kind. Donkey Kong, das. Ich meine, das. Leck am Arsch ist die hässlich.
Sag ich doch. Ja, auf jeden Fall hatte der Affe eben nicht nur seine eigenen Spiele, der ja zu Beginn, wenn ich mich nicht irre, bei seinem ersten Erscheinen der Gegenspieler von Mario war, der die Prinzessin entführt hat.
Bowser?
War Donkey Kong früher Bowser?
Oje, da musst du jetzt aber ein bisschen aushalten. Also, Super Mario hat ja quasi an den Arcade-Hallen damals als Jumpman angefangen, wo du diese Leiter noch geklettert bist und der Affe hat von oben die Fässer runtergeschmissen und du musstest das Mädchen retten, was auch nicht Peach oder Prinzessin Toadstool war, sondern das war Pauline. Und das war quasi, wenn du so willst, der erste Gegner von Mario. Und dann, als aber Super Mario Brothers kam auf dem Nintendo, da war es dann Bowser. Und Nintendo kam dann auch ein bisschen in den Clinch mit Universal, hat glaube ich die Rechte an King Kong, weil Donkey Kong und King Kong, na, da könnten schon Ähnlichkeiten vorhanden sein. Das ist eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte. Also dieser ganze Gerichtsfall, wie Universal Nintendo verklagt hat, kann man mal, wenn man in einer ruhigen Minute, wenn man Bock hat, mal recherchieren. Das ist ganz interessant. Aber ja, also Donkey Kong war es halt damals im Arcade-Spiel, als du halt mit Mario diese Leitern hochgehüpft bist. Und Bowser war es dann ab Super Mario Brothers.
Ja, aber quasi worauf ich hinaus wollte, war, da war ein Affe, der hat sich aus dem Automaten ins eigene Spiel begeben und dann diverse hier eigene Fernsehserien gekriegt. Oder zumindest die eine, über die wir gerade gesprochen haben, über die schreckliche. Dann hat er, na was hat er noch? Hier, der Diddy Kong hat doch dann auch Diddy Kong Racing bekommen.
Weil das war tatsächlich ein ziemlich gutes Racing-Game.
Für die PlayStation 1, ja, das war echt nicht schlecht.
Nee, das war Nintendo 64.
Sicher?
100 Pro.
Ich meine, ich hatte Diddy Kong Racing für PlayStation.
Nee, gibt's nicht. Gibt's nur, ich weiß nicht, ob das später vielleicht irgendwann mal. Nee, das gibt's nur auf dem N64, weil das eine Marke von Nintendo ist. Und das war von Rare produziert. Rare wurde dann später von Microsoft gekauft. Und die haben die dann für die Xbox von Karren gespannt, aber das war N64. Das weiß ich noch, weil da gab es damals irgendwoher hatte ich so eine Werbevideo-VHS für kommende Nintendo 64-Spiele. Und da war so ein Werbeclip zu diesem Spiel drauf und ich habe dieses Spiel auch besessen.
Eine Werbe-VHS für kommende Nintendo-Spiele.
Die habe ich mehrmals angeguckt. Die waren so 25, 30 Minuten lang. Die waren auch, ich weiß nicht, wie Indie bei uns waren in Deutschland, aber in den USA waren die Dinger ganz groß.
Okay. Na, und ich habe das verwechselt, das Crash Bandicoot Racing.
Das ja, gab's. Das, ja.
Das Team Racing. Okay. Und neben dem Affen haben wir außerdem noch vorbereitet, sage ich mal, den schnellsten Igel der Welt. Und ich finde, das ist auch sowas, eine ultra geile Idee. Dann nimmst du so einen blauen Igel und gibst ihm halt einfach die Fähigkeit, extrem schnell rennen zu können.
Es ist halt auch irgendwie so aus diesem Gedanken geboren, dass man halt irgendwie ein Maskottchen bei Sega erfinden wollte zu Mario, der halt irgendwie cooler ist als Mario.
Und dann nennt man ihn auch noch Sonic. Das ist irgendwie, weiß nicht, cool, griffig.
Schon, aber jetzt überleg dir mal, wenn du Sonic nicht kennst und jemand zeigt dir dieses Bild von diesem blauen Viech, ich würde nie im Leben drauf kommen, dass das ein Igel darstellen soll.
Nee. Das sieht aus, als wäre es keine Stacheln, sondern so eine Mähne.
Ja, oder so eine Frisur, irgendwie sowas. Ja. Aber die Sonic-Spiele hab ich damals auch gezockt in den 90ern. Also ja, Sonic ist ganz bekannt. Noch dieser Film, dieser Sonic-Film, der vor ein, zwei Jahren rauskam, der ist tatsächlich auch gar nicht schlecht.
Mhm. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, ich finde, da haben sie ein bisschen übertrieben. Es gab diese Sonic-Zeichentrickserie, die wahrscheinlich du auch geguckt hast.
Oh Gott, die habe ich in den 90ern geliebt.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, warum ich die so geliebt habe, aber die hatte auch so einen ganz dämlich-dümmlichen Humor, der aber manchmal auch ein bisschen zu erwachsen war für Kinder. Aber die fand ich großartig, diese Serie, die fand ich super.
Und dann Jahre später, das lief, glaube ich, auch auf Super RTL, kam dann Sonic Underground. Und da gab es mehrere Sonics und die haben so irgendwie auf Rock gemacht und Gitarren gespielt und so. Und das war mir dann irgendwie zu aufgesetzt, zu gewollt.
Das war dann schon so ein bisschen nach den 90ern, als dieses ganze Edgy-mäßige mit in der Band spielen und so schon eigentlich out war. Also vielleicht war die Serie tatsächlich ja ganz gut, aber das war tatsächlich auch nach meiner Zeit. Aber die Serie in den 90ern, top, top.
Ja, dann gehen wir mal von den Helden rüber zu deren Begleitern, hätte ich gesagt, zu den tierischen Sidekicks. In Büchern habe ich die jetzt nicht so präsent, muss ich zugeben, sondern eher in Filmen und Serien.
Ja, weil tierische Sidekicks ja oftmals durch ihre, die können oftmals ja auch nicht sprechen. Also Sidekicks sind ja wirklich, also ein Sidekick generell ist ja nur so eine Art Nebenfigur. Unterstützer,
ja.
So eine Nebenfigur, die jetzt aber nicht wirklich ausgearbeitet ist, sondern die halt einfach für so ein paar Lacher gut ist oder die halt das Ganze ein bisschen auflockern soll. Deswegen funktionieren die in Büchern, also in Büchern können die schon auch funktionieren. Ich kann jetzt aus dem Kopf keins sagen, aber die werden halt oftmals definiert durch ihr Aussehen, durch ihr Verhalten, gerade wenn es Tiere sind, ne? Wenn du weißt, ein Affe zum Beispiel, also Abu aus Disney ist Aladdin, der ist halt irgendwie frech, ne? Affen, die klauen halt gerne was, die sind frech, dann weißt du sofort, okay, dieser Charakter, du musst diesen Charakter nicht erklären. Deswegen funktionieren Tiere als Sidekicks, weil du weißt, wie ein Affe drauf ist. Jeder weiß, wie ein Affe sich verhält.
Um den Harry Potter Fans vielleicht auch noch was Gutes zu tun, wenn sie sich das jetzt bis hierhin angetan haben. Hedwig, ist Hedwig ein Sidekick oder ist er einfach nur ein Tier, das eben in dieser Story stattfindet?
Stirbt Hedwig nicht auch?
Spoiler-Alarm, Hedwig stirbt.
Ich hab die Bücher gelesen, aber es ist sehr, sehr lange her. Ja, der fungiert schon ein bisschen als Sidekick, nicht so als klassischer Disney-Sidekick, der irgendwie so ein bisschen überdreht ist. Aber ja, Hedwig ist schon im Prinzip ein Nebencharakter, ein Sidekick.
Ja, dann zählen wir den auf jeden Fall dazu. Chewbacca aus Star Wars, der große pelzige Kollege, der neben dem Dingen sitzt, neben dem Harrison Ford, na, wie heißt der?
Han Solo.
Han Solo, genau.
Das ist zum Beispiel auch ein, ich meine, sie haben es schon relativ clever damals gemacht, indem sie gesagt haben, okay, Chewbacca kann nicht sprechen, der kann halt nur diese Geräusche von sich geben. Und haben da halt immer einen Witz draus gedreht, dass der Han Solo ihn halt trotzdem versteht, auch wenn er diese Geräusche macht. Und dadurch ist er halt auch nicht mehr als ein Sidekick, aber ich würde sagen, es ist der Sidekick, der mit noch am meisten Charakter hat.
Mhm.
Weil er doch irgendwie eine vollwertige Figur ist. Und wenn man mal so sich in den Fankreisen umhört, am Ende von Episode 4, das ist doch die letzte Szene, so eine Zeremonie, wo der Han Solo und der Luke so Goldmedaillen umgehängt kriegen. Und der Chewbacca kriegt keine, obwohl er ja in diesem Kampf gegen den Todesstern dabei war. Da wird ja heute noch drauf rumgeritten.
Echt?
Ja, und in den, ich müsste liegen, in Episode 8 oder 9 kriegt Chewbacca dann tatsächlich in einer Szene seine Goldmedaille.
Okay.
Also das zeigt schon, dass Chewbacca schon mehr ist als nur ein Sidekick, aber er ist per Definition nur ein Sidekick.
Ja. Und Sidekicks haben halt eben die Aufgabe, dem Helden zu unterstützen oder halt, keine Ahnung, in irgendeiner Form den Zuschauer zu entertainen, wie zum Beispiel der Esel aus Shrek.
Wobei der schon fast ein vollwertiger, ich will jetzt nicht sagen Hauptcharakter ist, aber ohne den Esel wäre Shrek ja nur halb so witzig.
Das stimmt. Oh, und das Schlimme ist, der hat ja im Deutschen die Stimme, die auch Eddie Murphy synchronisiert, und ab irgendeinem Teil hört das auf.
Naja, weil der ist gestorben, der Synchronsprecher.
Ach so.
Der ist aber schon lange tot, der ursprüngliche Synchronsprecher von Eddie Murphy.
Weil die schnellen Leute, die konnte der eben gut mitsprechen, fand ich.
Ja.
Genau. Aber wie gesagt, es geht jetzt quasi um Supportaufgaben etc. Und da gibt es zum Beispiel einen, der mir sehr am Herzen liegt. Da haben wir auch schon oft erwähnt, die Serie Avatar, Herr der Elemente. Nur über einen haben wir noch nicht gesprochen. Und zwar Appa. Das ist ein fliegendes Bison. Und eben der Weggefährte vom Aang, dem jungen Kerl, der zukünftige Avatar ist.
Mhm.
Und als Zuschauer lernt man eben dieses Bison einfach lieben. Man sieht von Minute 1, wie sehr die beiden zusammengehören. Und wenn es den nicht gäbe, dann könnten die sich auf dieser Welt auch gar nicht so gut fortbewegen, wie sie es dann tun in der Serie, weil sie halt einfach mit ihm von Ort zu Ort fliegen und der eben aber trotzdem nicht nur als Vehikel dient, sondern auch mit ihnen kämpft, wenn es gefährlich wird.
Ja, da muss ich jetzt tatsächlich gerade nochmal an Disneys Aladdin denken, wo es ja auch den fliegenden Teppich gibt, der im Prinzip ja auch hauptsächlich als Fortbewegungsmittel dient, aber der ja auch einen eigenen Charakter hat. Ja.
Stimmt, ja.
Das ist ja auch gut, wenn du quasi eine Figur hast, die eine ganz essentielle Aufgabe erfüllt, wie zum Beispiel von Punkt A nach Punkt B fliegen, weil es einfach einfacher ist, als irgendwie zu erklären, wie die Charaktere jetzt dahin kommen. Und wenn du den dann zu einem Sidekick machst und den vielleicht noch ein bisschen lustig oder dem vielleicht noch was Tragisches gibst, das ist super. Dann hat die Figur einfach mehrere Existenzgründe.
Vor allem bei Appa, das ist halt so, dass das ein gewaltiges Bison ist. Also das ist so hoch wie drei Leute, ne? Und ewig breit. Und dann gibt es natürlich auch die Gags wie, dann werden mal die Haare nass und fallen über die Augen oder der schüttelt sich und quasi um sich abzutrocknen wie so ein Hund oder frisst eine ganze Wassermelone, ohne mit der Wimper zu zucken. Was ich schon meinte, dass er da mitkämpft und mit denen unterwegs ist. Und man baut halt so eine Bindung auf. Man beobachtet dieses Geschehen, diese Beziehung zu Magen. Und man wird einfach Fan. Und dann geht es sogar so weit, kleiner Spoiler, dass in irgendeiner Folge, ab einem bestimmten Punkt, da wird der Appa von der Gruppe getrennt und entführt. Und der Aang wird entsprechend sauer. Und das ist normalerweise ein lieber Kerl, sehr kindisch, weil er eben noch ein Kind ist. Und er ist ja quasi auf dem Weg zum Erwachsenwerden, muss sich erst diese ganzen Avatar-Sachen beibringen. Aber in dem Moment, wo ihm das Tier genommen wird, da sieht er rot. Und da leidet man mit ihm. Und die Macher der Serie haben das so genial gemacht, dass es dann Folgen gibt, da beobachtet man quasi, wie sich der Aang verhält. Und dann gibt es einen Rückblick, was mit dem Appa passiert während seiner Entführung. Und wie dem halt Leid zugefügt wird. Und ja, und man guckt das und wird mit emotional so mitgerissen. Ja, das haben die halt einfach echt gut hingekriegt.
Es ist so ein bisschen dieser Disney-Effekt, ne? Dass so einfach, dass Tiere so vermenschlicht werden, dass sie so einfach diesen absoluten Sweet Spot treffen zwischen, es ist ja eigentlich nur ein Tier, aber es ist menschlich genug, als dass ich es nachfühlen kann. Und das finde ich ziemlich gut, weil du kannst natürlich einen Sidekick machen, der halt einfach nur irgendwie da ist, damit du drüber lachen kannst. Du kannst so einen Sidekick, aber auch wie du jetzt diesen Upper machen und kannst dadurch die Figur zeichnen. Also du hast da diese Hauptfigur, die relativ kindlich ist, die Späße macht, und dann verschwindet auf einmal diese Nebenfigur, die eigentlich gar nicht so arg wichtig ist, und dadurch gerät halt so eine Charakterentwicklung ins Laufen. Deswegen, also Sidekicks kann man schon ziemlich, ziemlich unterschiedlich einsetzen. Also Sidekicks sind nicht immer einfach nur irgendwie so Stichwortgeber und irgendwie für den schnellen Gag, die können schon ziemlich, ziemlich wichtig sein.
Und bei dem Appa ist es ja so, das ist ja ein Viech, ne? Das Tier hat keine Angst vor irgendwelchen anderen Tieren, weil die sind alle kleiner und Unmengen an Kraft. Und dann geht es in der Serie so weit, dass der gebrochen wird. Dass der dann Angst hat und sich in Höhlen verkriecht und solche Sachen und dann Angst hat vor Menschen. Also, wer den Avatar noch nicht gesehen hat, diese Serie, ja gut, vielleicht habe ich zu viel verraten. Egal, vielleicht habt ihr es bis da, vielleicht habt ihr es bis zu der Stelle wieder vergessen. Aber auf diese emotionale Reise muss man, die muss man gehen.
Ja, ja, natürlich, du kannst, also gerade wenn Autoren wissen, was sie mit den Figuren machen können, ne? Wenn du sagst, es ist ein Bison und der ist riesig groß, Klammer auf, ich frage mich jetzt, wie er entführt wird, ich hack da jetzt aber nicht weiter drauf rum, Klammer zu, und du schaffst es dann anscheinend durch diese Präsenz, weil das so groß ist, und dann denkst du, ja, ne, das suggeriert dir automatisch, dass dem nichts angehabt, also dem kann nichts anhaben. Und dann auf einmal hat dieses große Vieh Angst vor, das war die ganze Zeit so als gegeben war, so eine feste Konstante. Das kannte ich als Zuschauer, ganz egal, ob das jetzt eine animierte und gezeichnete Serie ist oder ob es eine echte Serie ist oder ein Film oder ein Buch oder was auch immer. Das kann dich emotional ziemlich brechen, je nachdem, wie gut das geschrieben ist und wie gut das beim Zuschauer oder beim Leser ankommt.
In der Folgeserie zu Die Legende von Aang, Die Legende von Korra, da geht es ja sozusagen um den nächsten Avatar oder ich glaube um den übernächsten. Und da hat die Korra auch so ein Begleittier. Da ist es ein großer Hund, der ist so groß, ist so ein bisschen so Hund-Eisbär-Mix.
Mhm, mh.
Da haben sie es dann meiner Meinung nach diese Beziehung nicht so gut hingekriegt. Also die Folgeserie finde ich insgesamt wirklich gut. Die ist ein bisschen erwachsener, ein bisschen düsterer. Ich finde mit cooleren Kämpfen. Nur da ging das ein bisschen flöten. Aber gut, man kann nicht zweimal das Gleiche machen.
Ja, eben drum. Du kannst auch nicht zweimal dieselbe Beziehung bringen, die genauso abläuft. Deswegen, ja, ich mag es generell, wenn ein, jetzt nicht unbedingt durch Sidekicks oder Tiere, wenn dir eine Serie so einen von Latz knallt, dass du denkst, oh. Ne, wo du dann einfach die ganze Zeit irgendwie gelacht hast und hattest Spaß und dann kommt auf einmal, zack, der Moment, jetzt wird's ernst. Und diese Momente mag ich ganz gerne, weil für mich funktioniert eine Geschichte dann am besten, wenn du mit den Charakteren lachen und weinen kannst. Wenn du halt quasi alle Emotionen abdecken kannst. Es kann ja alles lustig und heiter und schön sein und es muss auch nicht gefährlich sein und dann ist es gut. Aber wenn dann auf einmal ernste Sachen passieren und du rechnest nicht damit und es trifft dich unvorbereitet, dann bist du auf einmal so dermaßen drin in dieser Geschichte. Das mag ich am liebsten und das ist auch ein Grund, warum ich, also da ist das noch ein bisschen extremer ausgelotet als jetzt bei Avatar, bei One Piece zum Beispiel, wo alles absolut dummbatzig blöd sein kann. Aber sobald der Ruffy ernst guckt, da bin ich sofort, das ist wie wenn mich meine Mutter beim vollen Namen ruft, da weiß ich sofort, jetzt ist die Kacke am Dampfen, jetzt ist vorbei mit Spaß. Jetzt, ne, und wenn du mit einer Geschichte weinen und lachen kannst oder die alle Emotionen abdeckt, dann hat sie dich. Und ich hab das jetzt so rausgehört bei dir, dass es bei Avatar, Herr der Elemente, eben genauso ist.
Da gibt es eine Szene, da endet die Folge damit, dass sich der Ahn umdreht, in die Kamera schaut und ganz wütend einfach nur sagt, wo ist mein Bison? Sofort ja, Gänsehaut.
Und dann bist du eine Folge ja, vorbei und du sagst, okay, ich muss jetzt die nächste gucken. Ja.
Eben hast du sehr gut, hast du eigentlich alle Stichworte rausgehauen, die ich für meine letzte Story in Richtung Sidekicks brauche, weil Pokémon sind ja im Prinzip, kann man sagen, Sidekicks.
Ja,
zum kann man Unterstützer, schon sagen. Also sie spielen eine große Rolle in der Welt der Pokémon. Andere haben eine kleinere, andere haben eine größere Rolle. Zum Beispiel Pikachu, der auf der Schulter sitzt. Den kann man als Sidekicks auf jeden Fall benennen.
Ja.
Aber was mir eingefallen ist mit Heulen und Emotionen etc., da gibt es doch diese Folge, wo der Ash endlich bei dieser Pokémon-Liga, das ist noch die erste Generation, wo er antritt, im Finale steht und Glurak einsetzt. Und Glurak lässt seine komplette Arroganz raushängen und sorgt doch dafür, dass er verliert, oder nicht? Bis heute regt mich das nämlich auf, dieses Verhalten von dem Glurak.
Ja, ich weiß noch, dass dieses Glurak ihm immer nicht gehorcht hat.
Genau. Und dann in dem Moment, wo es drauf ankam, hat es auch komplett auf ihn geschissen, wenn ich mich richtig erinnere.
Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Das kann gut sein. Das wäre natürlich so ein klassischer Moment in so einer Geschichte, ne? Dieser unwillige Nebencharakter oder dieser unwillige Freund, in Anführungszeichen, will dir die ganze Zeit nicht helfen, aber jetzt, wenn es halt am kritischsten ist, wenn du ihn am meisten brauchst, tut er es halt doch. Das wäre so dieser klassische Weg, den man da gehen würde, aber wenn das Glurak das dann eben nicht tut und auch in dieser Zeit, wo der Ash es am meisten bräuchte, es nicht tut, dann trifft das natürlich besonders hart, ja.
Ich meine auch, dass der Ash dann da so geheult hat. Wenn ich mich falsch erinnere, dann dürft ihr mich selbstverständlich überall in den Kommentaren korrigieren, aber ich glaube, das war so.
Ich kann es weder widerlegen noch zustimmen, ich weiß es einfach nicht. Was ich aber zu Pikachu ja. nochmal sagen wollte, ist, dass du halt auch aus Sidekicks quasi emotional und charakteristisch was rausholen kannst, die nur ihren eigenen Namen sagen können. Das ist dann halt besonders schwierig. Aber dieses Pikachu bedeutet ja für die Hauptfigur selbst was. Und Sidekicks können halt so viele unterschiedliche Facetten haben, weswegen ich dieses Sidekick, das sagt man immer so, naja, das ist halt so eine Nebenfigur, der ist halt irgendwie da und der ist ganz witzig. Aber Sidekicks können tatsächlich extrem wichtig sein. Für die Geschichte, für die Charaktere, zur Charakterentwicklung, wie wir jetzt eben ja ergründet haben in Avatar Herr der Elemente. Ja, also Sidekicks sind mehr als einfach nur eine Randnotiz.
Von den Sidekicks zu den Bösen. Das Böse lässt sich ja in vielen Formen darstellen. Dafür kann man auch Tiere hernehmen.
Ja.
Und ja. Ich denke, das ganz klassische Beispiel für ein böses Tier wäre zum Beispiel die Schlange.
In der Bibel, genau, die Eva dazu verführt, den Apfel zu nehmen und zu essen. Das spricht auch schon was ganz Gutes an, denn Tiere werden, vor allem bei bösen Tieren, finde ich, merkt man das, böse Tiere in Anführungszeichen, Tiere sind im Prinzip ja nicht gut oder böse, weil theoretisch folgen Tieren ja nur ihrem Instinkt, aber das nur am Rande. Man nimmt halt gerne böse Tiere her, weil die bestimmte Eigenschaften haben, also eine Schlange zum Beispiel hat immer sowas Zwielichtiges an sich. Eine gespaltene Zunge. Eine Schlange macht immer falsche Versprechungen. Eine Schlange versucht dich zu hintergehen. Ne? Man sagt ja auch, jemand ist eine falsche Schlange. Deswegen werden oftmals auch solche quasi bösen Tiere in Anführungszeichen hergenommen, die dann für ihre Charaktereigenschaft quasi körperlich stehen. Und das tut die Schlange in der Bibel, in Geschichte ja. Sie verführt ja Eva, ne, den Apfel zu nehmen. Ein ganz klassisches Beispiel neben der Schlange ist natürlich auch der böse Wolf in den Märchen, also in Rotkäppchen, wo der böse Wolf ja die Oma gefressen hat, die er dann überlebt hat, überraschenderweise. Weil ein Wolf ist grundsätzlich natürlich was Gefährliches. Ich meine, heute nicht mehr. Aber der Wolf steht halt für was Böses, weil ein Wolf an und für sich ja schon gefährlich aussieht. Und dementsprechend macht er natürlich auch böse Sachen, er frisst die Großmutter oder in die sieben Geißlein frisst er die sieben Geißlein, nee, er frisst glaube ich sechs Geißlein und dann kommt das siebte Geißlein und schneidet ihm den Bauch auf und alle Geschwisterchen hüpfen raus und die legen ihm Steine in den Bauch, was alles ziemlich makaber ist eigentlich.
Macht das nicht sogar die Mutter von denen?
Ja, macht das die Mutter? Ich weiß es nicht.
Sie doch in den Fluss, dass er quasi abtreibt.
Das weiß ich nicht mehr, aber sie schneiden ihm auf jeden Fall den Bauch auf und legen Steine rein, damit er halt denkt, dass die Geißlein noch in seinem Bauch sind. Ja, der böse Wolf ist auch so ein absolut klassisches Beispiel für einen tierischen Bösewicht. Ich habe hier auf dem Zettel noch stehen Napoleon aus Die Farm der Tiere. Das ist ein Buch von George Orwell, der auch 1984 geschrieben hat. Und in Die Farm der Tiere ist es so, der Napoleon ist ein Schwein und die Tiere planen quasi eine Rebellion, ein Bauernhof, das spielt auf einem Bauernhof, und die planen quasi eine Rebellion gegen die Menschen, weil sie halt nicht mehr in Gefangenschaft leben wollen und sie wollen halt ausbrechen aus diesem Trott und alles. Und der Napoleon ist quasi, der verführt die anderen Tiere dazu, der stachelt die quasi auf, nur um sich dann am Ende quasi über alle zu stellen und zu sagen, scheiße, Alibert war alles verarscht, aber ihr steht jetzt alle unter mir. Also eigentlich ein ziemlich mieser Bösewicht. Das hat auch nichts damit zu tun, dass er ein Schwein ist, weil Schweine jetzt grundsätzlich als irgendwie dumm oder so dargestellt werden. Das ist schon ziemlich, ich will jetzt nicht sagen, ne, makaber ist das falsche Wort, aber das ist schon ziemlich düster, so wie die Bücher von George Orwell eben sein können.
Ein sehr bekannter böser Hund ist der Hund von Baskerville, ein Sherlock Holmes Roman, wo ja eben der Hund hergenommen wird und als wie soll ich sagen, als Fluch dient, als das Böse, das die Leute tötet. Allerdings ist es in dem Buch, stellt sich dann später heraus, klar, tut der Hund Schlimmes, allerdings steht da noch jemand dahinter, und zwar der Mensch, in dem Fall ist es der Stapleton, der den Hund, ich sag mal, ja, ganz kurz ausgedrückt dahingehend dressiert, dass er halt die entsprechenden Leute angreift.
Mhm.
Aber da wird eben so ein Mysterium geschaffen, dass dieser Hund durch das Moor schleicht und halt die Leute tötet. Und das ist ja, ich sag mal, in der Welt der Literatur ein ganz berühmter böser Hund.
Ja, ein anderer berühmter böser Hund aus der Literatur wäre Kerberos aus der griechischen Mythologie. Wobei man jetzt natürlich auch sagen kann, ist der wirklich böse, weil er bewacht ja eigentlich nur den Eingang zum Hades. Also,
der ist ein ganz braver, ganz fein.
Der macht im Prinzip auch nur seinen Job.
Ja. Kucho von Stephen King. Also, ich weiß, dass es das Buch gibt. Ich weiß aber nicht, was der Kucho ist. Ist es auch ein Hund?
Kucho ist die Hauptfigur. Also, ich habe das auch nicht gelesen, das Buch. Aber da geht es um einen Bernhardiner, der Tollwut kriegt und dann quasi seine eigene Familie angreift, sozusagen.
Ich finde, es ist voll verrückt, für sowas Hunde herzunehmen, weil Hund ist gleich bester Freund des Menschen. Und da gab es ja auch diesen Film Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel.
Mhm.
Hunde sind was ganz Tolles und bam, macht man die hier einfach zum Schlimmsten.
Ja, das ist ja im Prinzip, ich meine, es ist ja nicht, also das rührt natürlich von zwei Sachen her. Zum einen haben wir eben ergründet, der böse Wolf. Wölfe sind ja mit den Hunden verwandt, aber Wölfe sind irgendwie böse. Die werden gerne als böse dargestellt. Und Hunde, wie du sagst, sind ja eigentlich der beste Freund des Menschen. Also von der Psychologie her verbindet man Hunde immer mit irgendwas Gutem. Ne, als Freund, als Begleiter. Mhm. Und den dann halt quasi als Bösewicht darzustellen, ist an und für sich schon ein psychologisch gesehen recht genialer Kniff. Und wenn der, wie der Stephen King das dann in Cujo macht, dass es halt einfach der Familienhund ist, es ist ein Bernhardiner. Ne? Bernhardiner sind generell Hunde, die sind sehr anhänglich. Man kennt das klassische Bild von Bernhardiner mit dem Fässchen um den Hals, ja. Ne, so Bergretterhund und so weiter. Und den dann halt quasi dem guten Hund, den er vielleicht in dem Buch auch gut einführt, weiß ich nicht, ich habe es nicht gelesen, und ihn dann halt durch die Tollwut böse macht. Das bedient halt quasi beide Seiten der Medaille. Tierische Bösewichte können auch manchmal einfach nur durch ihr Erscheinungsbild böse sein. Also die müssen gar keinen tieferen Sinn haben. Da gibt es zum Beispiel Kankra aus Herr der Ringe, das ist eine Riesenspinne, die ja dem Sam und dem Frodo quasi im Weg steht, sag ich es dann mal so salopp ausgedrückt.
Ich erinnere mich, ja.
Die ist halt im Prinzip nicht mehr als eine riesige Spinne, aber das reicht für viele halt schon aus, weil Spinnen eklig sind und sie haben 8 Beine und sie haben haarigen Körper und sie können Spinnenweben machen und Gift spritzen und sowas. Das reicht dann in dem Fall einfach schon aus, quasi so als Hindernis sozusagen. Wobei tatsächlich Kankra und diese Riesenspinnen im Silmarillion eine kleine Vorgeschichte kriegen. Also die werden da erwähnt, wo die halt herkommen. Okay. Ist ganz interessant für Herr der Ringe-Fans.
Die sind quasi aus den Harry Potter-Filmen rüber zu Herr der Ringe gelaufen.
Ich würde eher sagen umgedreht, weil Herr der Ringe gab es früher.
Oder so. Jetzt schauen wir uns mal, ich sag mal, ein Filmbeispiel und ein Serienbeispiel an, wo der Mensch und die Tiere zusammen funktionieren, zusammen stattfinden. Und einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist vom Studio Ghibli der Film Prinzessin Mononoke. Ich versuche mal spontan eine kurze Zusammenfassung des Films zu geben. Und zwar geht es darum, dass der junge Ashitaka, ein Prinz aus einem Stamm, der sehr abgelegen lebt, der wird verflucht durch den Angriff eines Dämons. Der Dämon war zuvor ein Keiler, der durch Schmerzen erst zu einem gemacht wurde. Und im Kampf hat er Ashitaka verflucht. Der möchte herausfinden, woher kam dieser Fluch, warum war das Tier quasi so wütend, was ist da passiert, und macht sich auf die Reise und stellt fest, es gibt eine Stadt mit einer Herrin, die Wälder abholzt, um irgendwie, weiß nicht, im Boden und in den Bergen an Erz zu kommen und daraus quasi bessere Waffen zu machen, so ein bisschen macht eine auf Industrialisierung. Und mit diesen Waffen versucht sie, dem König die Stirn zu bieten. Jetzt gibt es aber natürlich das Volk der Tiere und die ganzen Lebewesen, die im Wald wohnen, die sind da nicht so für. Und in dieser Welt von Prinzessin Mononoke gibt es unterschiedliche Götter und alle diese Götter sind halt eben Tiere. Da gibt es den Stamm der Wölfe, Da gibt es dann die Mutter, das ist der Wolfsgott. Dann gibt es den Gott des Waldes, das ist quasi der Obergott in Gestalt eines Hirsches. Und dann gibt es dann eben auch den Gott, der den Ashitaka verwundet hat.
Mhm.
Und in diesem Film wird quasi thematisiert das Thema Mensch gegen die Natur. Und die kämpfen da auch beide gegeneinander, ohne zu sehr darauf eingehen zu wollen. Aber für alle sieht es schlecht aus. Also die können sich beide gegenseitig so ein bisschen die Stirn bieten. Auf beiden Seiten wird Blut vergossen. Wobei der Mensch durch die Gier und durch dieses immer mehr haben wollen, deutlich als der Schlimmere von beiden heraussticht. Die Natur verteidigt sich quasi nur und der Mensch ist in dem Fall derjenige, der mehr möchte, obwohl er es vielleicht nicht unbedingt braucht.
Ja, Studio Ghibli, wer es nicht kennt, das ist so ein bisschen das japanische Disney-Pendant. Die haben auch relativ viele bekannte Filme, vor allem oftmals so märchenhaft angehaucht. Also die sind wirklich, die kann man im Prinzip mit der Familie angucken. Ich finde sie ein bisschen erwachsener als Disney-Filme.
Mhm.
Die haben auch oftmals Thematiken, die sind für kleine Kinder schwer zu verdauen. Und die sind teilweise auch ein bisschen gruselig. Also zum Beispiel dieser Eber, den du angesprochen hast, der kommt gleich ziemlich am Anfang dran. Der besteht dann auch aus so irgendwie so Würmern.
Ja, genau.
Das sieht schon ziemlich gruselig aus. Aber im Prinzip sind Ghibli-Filme ist sowas wie das japanische Disney. Und Ghibli hat so ein ganz interessantes Verhältnis zu Tieren. Auch in anderen Filmen. Also mein Lieblingsfilm von Studio Ghibli ist das Wandelnde Schloss. Und da ist es zum Beispiel so, dass, jetzt muss ich überlegen, da gibt es auch wie so eine Art böse Hexe.
Mhm.
Und die wird dann auch in eine Maus, glaube ich, verwandelt. Da ist in Ghibli ist es oftmals so, dass Tiere auch so ein bisschen stellvertretend sind, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel für irgendwelche Götter. Das ist dann ein Wildschwein, das so ein bisschen gruselig aussieht. Oder dieser Gott des Waldes, der aussieht wie ein Hirsch. Und im wandelnden Schloss ist es dann so, dass Leute in Tiere verwandelt werden. Und das ist mehr so eine Strafe. Also es sind nicht immer Tiere. Einer wird in eine, der Prinz wird so in eine Vogelscheuche verwandelt zum Beispiel. Dann gibt es noch im Schloss selbst den Kalzifer. Das ist ein sprechendes Feuer, das dann immer gefüttert werden muss. Das ist jetzt im Prinzip kein Tier, aber halt auch ein vermenschliches Ding, also auch ein anthropomorphes Ding. Und wenn man irgendwie an Chihiros Reise ins Zauberland denkt, das ist, glaube ich, so ziemlich der bekannteste Ghibli-Film. Der hat ja auch Oscars gewonnen, damals Ende der 90er. Da werden die Eltern von der Chihiro in Schweine verwandelt, weil sie sich, weil sie von so einem Zauber befallen werden. Also ist es quasi auch eine Bestrafung, sie werden zu Schweinen.
Weil sie sich doch an Essen vergreifen, das nicht für sie gedacht
ist. Genau, sie laben sich an diesem Essen, das nicht für sie gedacht ist. Und die Chihiro kommt dann eben in dieses Wunderland, nenne ich es jetzt mal. Und da ist dann auch der, ich weiß jetzt nicht, wie der Prinz heißt, da gibt es auch einen Prinzen, der kann sich in einen Drachen verwandeln. Also die haben oftmals auch Tiere in ihren Geschichten drin, aber vom Japanischen her haben die einen anderen Zugang dazu. Da sind Tiere dann Götter oder die Leute werden bestraft und werden in Tiere verwandelt oder Leute können sich einfach in Tiere verwandeln und sind dadurch dann mächtiger oder haben irgendwelche Fertigkeiten oder sie sind irgendwelche Mensch-Tier-Hybriden. Das ist ganz interessant anzusehen, weil das nicht wie bei Disney ist, so dieses, guck mal, keine Ahnung, das ist ein lustiger Affe, der macht lustige Sachen. Und wir nehmen diese klassischen Tiercharakteristiken her und vermenschlichen das, sondern da ist das irgendwie anders. Die gehen das anders an. Das ist ganz interessant.
Was ja. Ghibli, finde ich, super kann, die können diesen Spagat zwischen, boah, ist das jetzt süß und verrückt, dass das einfach so für normal hergenommen wird. Um das besser zu erklären, habe ich jetzt zwei Beispiele. Für das Süße, den Film Mein Nachbar Totoro. Der, finde ich, nicht wirklich eine Story hat. Ich habe den Film gesehen und dachte mir so, ja, okay, aber worum ging es jetzt eigentlich? Aber da gibt es eben dieses Wesen, was ein Mix ist aus, was soll das sein, Totoro? Das ist ein großer Bärhase, ziemlich knuffig.
Und kann ich dir auch nicht sagen, was der darstellen soll, ja.
Der King im Wald ist, ne? Und der dem kleinen Mädchen da hilft. Der ist ganz süß. Und das andere, was ich meinte, das wird einfach als normal hergenommen, ist der Film Porco Rosso, wo es dieses Schwein gibt, das halt Pilot ist und in der Welt der Piloten quasi eine Legende ist und halt wirklich gutes Flugzeug fliegen kann. Und alle Leute sind ganz normal und der Typ ist halt einfach ein Schwein.
Das ist dann auch ganz, ganz, ganz geil, wenn damit gespielt wird, dass alle normal sind, aber der ist halt ein Schwein und das ist auch irgendwie so als gegeben
hingenommen. Ja, genau.
Ja, bei na, was, von was hattest du es jetzt vorher, was erst ausgesagt, bei Nachbar Totoro. Wenn ich an Totoro denke, denke ich an das Katzentaxi. Mhm. Das ist vollkommen abstrus. Das ist im Prinzip ein Bus, das sieht aus wie ein Bus, der im Körper, eine Katze, die wie ein Bus aussieht. Das ist schwer zu beschreiben, wenn man das nicht gesehen hat. Das ist wieder sowas, da dichtet man quasi einem Tier eine Gegenstandsbeschreibung an. Also diese Katze ist ein Fortbewegungsmittel, das ist vollkommen abstrus, aber das, wie gesagt, Ghibli hatte einfach einen anderen Zugang zu Tieren und das ist super interessant, wenn man die noch nicht gesehen hat. Also die Filme sind auch schön, die sind sehr märchenhaft, kann man sich ohne Bedenken nahezu jeden Ghibli-Film eigentlich geben.
Ja. Und ich finde einfach Prinzessin Mononoke, der macht es super, dieser Kampf Mensch gegen Natur. Der Film hat alles, der ist lustig, der hat Action, der ist spannend. Ja, ich schaue mir den jedes Jahr, ungelogen, einmal an.
Ne? Ja, der ist auch gut, ja.
Der muss geguckt werden und der macht das eben sehr gut. Aber vom Film würde ich sagen, zu einem Manga, der jetzt auch als Anime zur Verfügung steht auf Streaming-Diensten, das ist Beastars.
Ja, genau, den gibt es auf Netflix, gibt es das Netflix-exklusiv.
Ich habe jetzt versucht, bewusst nicht Netflix zu sagen.
Aber dann wissen die Leute doch, wo sie es finden können.
Das stimmt allerdings. Egal, da bist du mehr in dem Thema als ich. Ich konnte mich da nicht so für begeistern. Ich verstehe aber, warum du es quasi feierst. Schieß mal los, worum geht's da und was genau begeistert dich da?
Also Beastars, ich denke, das gibt's als Manga und auch als Anime, wie du gesagt hast. Und ich habe diese erste Staffel von dem Anime auf Netflix damals gesehen und war ziemlich angetan und habe dann auch angefangen, den Manga zu lesen auf mehrfachem Wunsch meiner Frau, die den auch liest. Also der läuft noch. Und zwar ist es im Prinzip wie Sumania, was wir vorher erwähnt haben, nur noch mal eine Stufe höher gestellt, also wo es dann wirklich auch um was geht. Also nicht nur so, haha, guck mal, da sind Tiere und die leben zusammen. Nee, in Beastars ist es so, dass dieses Tiersein tatsächlich eine Rolle spielt. Und zwar geht es da um eine Gesamtschule, wo Fleisch- und Pflanzenfresser zusammenleben. Und die Pflanzenfresser misstrauen den Fleischfressern natürlich, weil sie Fleisch fressen. Und die Fleischfresser fressen aber nicht die Pflanzenfresser, sondern die fressen Ersatzprodukte, was natürlich aber auch zu Spannungen führen kann, weil der eine oder andere halt lieber Fleisch essen möchte oder essen will. Und es ist aber eigentlich verpönt. Und es geht dann tatsächlich um einen, in der ersten Staffel, ich bleibe jetzt mal beim Anime weitestgehend, in der ersten Staffel geht es um die Hauptfigur, das ist ein Grauwolf, um den Legoshi, der ist relativ groß, hat halt ne, so Krallen und sieht halt aus wie ein Wolf, also die sind alle relativ menschlich und haben dann halt entsprechend so ein bisschen diese tierischen Eigenschaften und der verliebt sich in ein Kaninchen, in Haru und das, da geht es so ein bisschen um so Coming of Age, da wird dann auch die Frage halt gestellt, sollte denn ein Pflanzenfresser ein Fleischfresser lieben und umgedreht, so ein bisschen Romeo und Julia mäßig. Und gleichzeitig passiert allerdings auch ein Mord an der Schule, wo ein Pflanzenfresser von einem Fleischfresser gerissen wird. Das heißt, dieses Misstrauen ist halt permanent da gegenüber den Fleischfressern und die müssen halt mit einem Haufen Vorurteilen kämpfen. Und was ganz interessant ist an dieser Geschichte und an dieser Welt ist, dass diese Mangaka, also die Frau, die es geschrieben hat, ihr eigenes Worldbuilding so ein bisschen selbst entdeckt. Also da steht das Worldbuilding tatsächlich groß im Vordergrund. Es ist gar nicht so sehr die Geschichte, schon auch, und die Charaktere auch, aber im Vordergrund steht das Worldbuilding. Also du erlebst dann auch in manchen Kapiteln zum Beispiel, da geht es in einem Kapitel um ein Huhn, das seine Eier verkauft, die dann zu Eier-Sandwiches gemacht werden. Und dieses Huhn passt dann quasi sein Leben diesem Zyklus an, damit es halt möglichst schmackhafte Eier legt. Und das ist ganz, ganz interessant, das zu erleben und wie sich diese Mangaka da halt Gedanken drum gemacht hat. Und dieses Worldbuilding ist halt deswegen so großartig, weil diese ganzen Spannungen durch dieses Fleischfressen und Nicht-Fleischfressen ganz irrwitzige Blüten treibt. Also da gibt es dann auch Szenen, wo dann diese Schüler aus der Schule rauskommen und gehen dann in die Stadt und da gibt es dann einen Schwarzmarkt für Fleisch, wo dann Pflanzenfresser, die vielleicht Geld brauchen für, keine Ahnung, Drogen zum Beispiel, Körperteile für sich für Geld an Fleischfresser verkaufen, die dann fressen können.
Da hast du mir mal ein Foto gezeigt, das fand ich schon krass, das fand ich dann schon nicht schlecht.
Das ist auch teilweise sehr verstörend gezeichnet. Also der erste Manga-Band, der ist auch noch relativ skizzenhaft gezeichnet, da muss man sich ein bisschen durchkämpfen, aber das wird dann später auch bedeutend besser. Ja, also die macht dann auch solche Geschichten wie die entsprechenden Schüler müssen sich dann in ihrem Habitat einmal in der Woche aufhalten. Keine Ahnung, Hundeartige müssen dann in so einen Raum rein, wo so Vollmondlicht simuliert wird, damit die quasi nicht durchdrehen sozusagen.
Mhm.
Damit die bei Verstand bleiben. Oder Bären müssen dann Wachstumsblocker nehmen, damit die nicht zu groß und zu stark werden. Weil es ist da tatsächlich an einer späteren Stelle im Manga so, dass halt einfach ein Gepard rangelt mit einem Ameisenbär. Das ist passiert auch nur im Hintergrund, im Panel, während sich Leute halt unterhalten und reißt ihm halt einfach den Arm ab. Und du denkst so, was? Was ist denn jetzt los? Und da geht's dann auch so ein bisschen drum, dass der dann halt Angst vor Fleischfressern hat und der Fleischfresser wollte das aber gar nicht. Und dadurch entstehen halt einfach so ganz geile Spannungen, die diese Mangaka einfach selbst auslotet. Und das macht irrsinnig Spaß, wie viel Gedanken die sich gemacht hat und wie gut diese Welt quasi funktioniert.
Da spaltet sich ja die Gesellschaft. Spricht man dann eigentlich in so einer von zwei Klassen? Nee, das sind ja keine zwei Klassen, weil die einen stehen ja nicht über den anderen, sondern die sollen ja zusammenleben.
Naja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt Rassismus nennen würde, das jetzt auch nicht, aber es ist halt so ein. Boah, gibt es da vielleicht. Ich könnte jetzt kein Beispiel in der realen Welt nennen, aber das wäre jetzt wie, wenn quasi. Wenn es jetzt hieße bei uns, naja, es gibt jetzt auf einmal noch, keine Ahnung, die Rasse von Menschen und die gibt es jetzt halt einfach und du musst damit klarkommen.
Mhm.
Die verstehen sich schon, die Pflanzen- und Fleischfresser, aber da ist es zum Beispiel auch so, dass der Legoshi, dieser Hauptfigur, ist in einer Theater-AG und einer der Hauptdarsteller verletzt sich und dann springt ein Fleischfresser für den ein für die Rolle und der putscht sich zum Beispiel vor diesem Theaterauftritt mit Blut. Einfach damit, weil ihn das halt einfach, ne, wie eine Droge im Prinzip. Und das sind dann solche Kleinigkeiten, die da so ausgelotet werden. Sollte man das tun als Fleischfresser? Sollte man es nicht tun? Ist es verwerflich? Das ist eigentlich ganz interessant, weil da so wie so eine Art Parallelgesellschaft dargestellt wird in Beastars, die auf ihre ganz eigene Art und Weise funktioniert, aber dadurch, dass wir ja Tiere kennen, in sich logisch ist.
Finde ich, hast du bis dahin alles sehr geil gesagt. Du hast eben mit dem Wort Rassismus ein bisschen gezögert, weil es nicht unbedingt zu 100% auf die Geschehnisse bei Beastars passt. Bei One Piece, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu sehr spoiler, vor allem dich. Da würde ich das Wort aber tatsächlich benutzen, denn ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Story geht es darum, dass die Piraten die Fischmenscheninsel besuchen wollen. Und in der Welt von One Piece, da gibt es, ja, wie man schon raushören kann, eben Fischmenschen. Das sind anthropomorphe Wesen, die eben, ja, sich bewegen, verhalten wie Menschen und im Wasser sich aber bewegen wie Fische.
Ja, die sehen auch aus, also die haben Beine und Arme wie Menschen, die sind dann halt manchmal so ein bisschen halt an die entsprechenden Wasserlebewesen angelehnt, keine Ahnung. Einer hat dann eine Nase wie ein Sägefisch, einer hat vielleicht 6 oder 8 Arme wie ein Tintenfisch, sowas.
Genau, genau. Und die können eben auch sprechen und denken halt ganz normal, in Anführungsstrichen, wie Menschen.
Die sehen einfach nur anders aus.
Ja. Genau, nur dass sie anders aussehen. Und in One Piece gibt es dann eine große Rückblende, die sich damit beschäftigt, wie die Fischmenschen in der Welt von One Piece behandelt werden. Und die werden doch sehr abfällig von vielen behandelt. Und das zeigt sich zum Beispiel auch in dem ersten Fischmenschen, den man kennenlernt. Das ist der Along. Und der ist da auch ein Böser, der sich ja verhält wie die Sau auf dem Sofa und den viele nicht akzeptieren können. Und man lernt dann auch, wieso der so ist und was er da tut etc. Und da gibt es dann tatsächlich diese große, ich sag mal, Gesellschaftsspaltung, weil auch diese Fischmenscheninsel komplett abgeschottet ist von allen anderen. Und ja, das finde ich dann spannend, ja, dass so eine, wie du auch vorhin gemeint hast, so eine im Prinzip kindische Serie, die auch ernst sein kann, dann auch solche Themen plötzlich behandelt, wo dann nicht wirklich das Wort Rassismus ausgesprochen wird. Es wird aber einem dargestellt und im Prinzip jeder erkennt es dann so quasi, oh, das ist tatsächlich seltsam oder es gibt Parallelen zur echten Welt. Und das, ja, fand das, ich da echt gut verarbeitet.
Das finde ich auch gut, vor allem, weil du das halt relativ, ne, das sind halt Piraten und das andere sind Fischmenschen, das ist per se ja schon sehr fantasievoll. Und du kannst es dann quasi spielend auch an jüngeres Publikum weitergeben, ne, dass das halt schlecht ist, dass die Fischmenschen die Menschen töten, weil sie Menschen sind und dass die Menschen die Fischmenschen töten, weil sie Fischmenschen sind. Und das finde ich ziemlich gut, dass das da auch angesprochen wird, dass es da einfach so eine Parallele gibt, wo du dann als Leser checkst, okay, klar, das ist irgendwie aus der echten Welt, aus dem echten Leben gegriffen.
Und dann gibt es auch so geile Szenen, wie zum Beispiel der Ruffy, der Hauptcharakter, der unterscheidet nicht zwischen Mensch und Fisch, Mensch oder anderes Wesen, sondern für den sind alle gleich.
Ja.
Und ja, das wird echt gute Aufklärung wird da betrieben, finde ich.
Das finde ich auch gut. Das war jetzt auch mein erster Gedanke. Ich bin da, wie gesagt, noch nicht, ich habe soweit noch nicht gelesen, / geschaut. Aber das dachte ich mir schon. Das ist halt so eine Hauptfigur, die ist halt relativ straight. Und die sagt dann halt dem, das dachte ich mir jetzt, dem ist wahrscheinlich wurscht, ob wer was ist. Da geht's, da geht's um den Charakter. Das ist ein bisschen wie in Hunter x Hunter, wo die Hauptfigur auch der beste Freund von Gon, von der Hauptfigur ist Killua. Und der ist, stammt aus einer Familie von Profimördern. Und dem ist aber völlig egal, dass der ein Profimörder ist. Für den zählt halt nur, was hinter dieser Fassade steckt. Das macht solche, gerade im Shonen-Bereich, also im Shonen sind quasi die Manga für Jungs. Da geht es oftmals um Freundschaft und Zusammenhalt, solche Themen. Aber macht diese recht eindimensionalen Shonen-Charaktere ganz gut, dass die dann quasi so eine Botschaft vermitteln können und sagen, hey, ist doch scheißegal, wie jemand aussieht, Hauptsache, er ist ein feiner Kerl.
Ja, und wer das bis dahin, was ich gesagt habe, zu One Piece gut fand, den tease ich jetzt und vor allem dich, denn es gibt dann eine Szene, wo dann zum ersten Mal etwas passiert, was zwischen Fischmensch und Mensch vorgekommen ist. So, wow, das wird dann auch voll zelebriert und so und dann quasi ist sozusagen dieser, ich sag mal, der Rassismus wurde besiegt.
Das wäre natürlich am schönsten.
Ja.
Ja, das finde ich gut und das macht auch One Piece generell oft, dass es Themen behandelt und dass es vor allem Situationen sehr erwachsen behandelt. Und dass es jetzt nicht ist wie zum Beispiel bei SpongeBob, sage ich jetzt mal, was eine Kinderserie ist, die Erwachsene durchaus auch gucken können, wo es dann wirklich nur albern ist, wo schon auch erwachsene Sachen angesprochen werden, aber die werden nicht in dieser Tiefe behandelt, wie das bei One Piece ist. Mhm. Also One Piece ist so ein Ding, du guckst das, du siehst es und denkst, ja, okay, die haben alle relativ lange Gliedmaßen, die sind alle recht comichaft gezeichnet, aber was da an Tiefe drin steckt, das kannst du nach dem ersten Band überhaupt nicht verstehen. One Piece ist so ein Ding, da musst du ziemlich viel rein investieren an Zeit, dadurch, dass es so lang ist und es viel zu entdecken gibt. Aber das ist es sowas von wert, weil da so viel mehr drin steckt, als man am Anfang erwarten würde.
Jawohl. Gute Werbung gemacht für die Serie.
Ja, aber echt.
Im Prinzip hätte ich gemeint, haben wir schon gut aufgeklärt, quasi was Tiere in Geschichten für eine Rolle spielen können. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, was spielen die für Rollen in unserem Leben? Und hast du ein Lieblingstier?
Ich habe, also so ein richtiges Lieblingstier habe ich tatsächlich nicht. Also ich, ne, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen einem Hund und zwischen einer Katze, würde ich einen Hund nehmen, weil ich auch mit Hunden aufgewachsen bin. Ich, keine Ahnung, ich mag Elefanten ganz gerne, aber ich habe jetzt nicht das Lieblingstier. Mhm. Aber welche Tiere ich schon immer ganz interessant fand, sind Schlangen.
Du bist ein Slytherin.
Ich bin ein Slytherin. Und Schlangen, das haben wir vorhin ja schon ergründet mit der Schlange aus der Bibel, die stehen in Geschichten immer für irgendwas, halt meistens für Doppelzüngigkeit, wie Schlangenzunge in Herr der Ringe, der König Theoden schlecht zuredet und dem schlechten Rat gibt, oder Ka aus dem Dschungelbuch, die Mowgli fressen will und hypnotisiert, oder Jafar in Disneys Aladdin verwandelt sich zum Schluss in eine Kobra, weil das einfach für ein sehr mächtiges Tier hält, keine Ahnung. Also Schlangen finde ich immer ganz interessant, wenn sie in Geschichten auftauchen, weil du sofort weißt, da ist irgendwas im Busch.
In Resident Evil 1 ist einer der Bosskämpfe gegen diese Schlange.
Und ich weiß nicht, ich entsinne mich,
Das war für mich voll der Stress. Da kommt plötzlich diese Riesenschlange und du stehst mit deiner Pistole.
So viel dein Beitrag zu Schlangen. Finde ich gut. Was ist denn dein Lieblingstier?
Pandas. Panda sind die geilsten Tiere auf diesem Planeten. Ich finde die, weiß ich, ich könnte den ganzen Tag zuschauen bei dem, was die machen. Und das ist ja nicht viel außer Bambus fressen und irgendwie auf Bäume klettern und auf den Arsch fallen. Ich finde es großartig. 2016 war das, glaube ich. Ja, das war 2016. Da war ich in Guangzhou und dann bin ich in den Zoo und dann waren da halt in verschiedenen Gehegen Pandas und ich war wie im Paradies. Ich fand die so gut. Keine Ahnung, was da für eine Spiritualität mich und die Tiere verbindet. Aber die finde ich grandios. Und die gibt es ja auch in, zum Beispiel im Manga Jujutsu Kaisen oder im Anime. Ist das ja einer der Hauptcharaktere. Zu dem kann ich noch nicht so viel zu sagen. Ich habe erst diesen einen Band 0 gelesen.
Ja, also ein Hauptcharakter ist er nicht, aber er ist zumindest ein ziemlich cooler Nebencharakter und den kann man schon auch raus, ziemlich ausfeiern, finde ich. Ich finde den auch cool.
Und dann gibt es zum Beispiel auch noch den Kung Fu Panda, den finde ich nicht so ganz so cool, aber ich weiß halt trotzdem, dass man da irgendwie, weiß nicht, das Tier der Jugend ein bisschen näher bringt mit einer Ente als Vater und solchen Sachen. Was ich cool finde in dem Film ist, dass der Affe im Original von Jackie Chan synchronisiert wird. Das ist
Bist
wichtig zu
großer,
wissen.
großer Jackie Chan-Fan, ja.
Ja, und ja, in Tekken, das Kampfspiel, seit meiner Kindheit spiele ich das und da gab es auch schon immer den Panda, den Kuma, was ja, glaube ich, übersetzt einfach nur Bär ist,
Ja,
zu
ist
Hause hat.
japanisch für
Oder
Bär.
im Zeichentrickfilm Ran Man Halb, wo es ja darum geht, dass wenn Leute in diese verzauberten Tümpel fallen, dann werden sie dahingehend verzaubert, dass wenn sie kaltes Wasser auf den Kopf kriegen, dann verwandeln sie sich irgendwas und dieser Vater von dem Ranma, der verwandelt sich immer in einen Panda. Und die werden ja dann, egal wo sie sind, auch beim Kung Fu Panda immer Panda so knuffig dargestellt. Das sind sozusagen die liebsten Gesellen und finde ich einfach geil.
Vielleicht solltest du Beastars tatsächlich nochmal eine Chance geben, weil da gibt es auch eine durchaus wichtige Nebenfigur, die ein Panda ist, aber die ist eben total badass. Der hat so eine Narbe über dem Auge und ist auch, ne, schlank, also nicht so pummelig. Und der ist auf diesem Schwarzmarkt ein Doktor, der quasi Fleischfresser, die schon durchgedreht sind, gefangen nimmt und die quasi auf kalten Entzug setzt und heilt. Und er hat halt einfach eine Armbrust aus Bambus.
Oha.
Also die Figur ist echt, echt gut. Also sowohl inhaltlich, weil sie halt einfach ein scheiß Psychodoktor ist, für durchgedrehte Pflanzenfresser und weil er einfach verfickt cool ist. Entschuldigung, jetzt habe ich verfickt gesagt. Also das ist mit einer der coolsten Panda-Figuren außerhalb von diesem klassischen, oh, Pandas sind so langsam und dick, die ich bisher gesehen habe. Ultra gut.
Ja, auch bei One Piece gibt es versteckt immer im Hintergrund den Panda-Man. Ich
Den
weiß nicht, ob
Panda-Man, ja.
ist dir schon aufgefallen, oder?
Ich kenn die Geschichte, also nicht die Geschichte, aber den Panda-Man.
Ja, der auch da ein Wrestler ist und nicht so der Dicke.
Ja, genau, kenne ich.
Björn, also tierisch ging es heute zu in der Folge, hätte ich gesagt.
Ja, es war sehr spaßig.
Ich finde es super. Vielleicht schreibt ihr uns ja in die Kommentare, welches Tier ihr wo vielleicht am besten fandet oder was euch aufgefallen ist, wo Tiere gut eingesetzt wurden, in welchen Geschichten. Vielleicht wäre das irgendwas gewesen, was wir auch ruhig in der Folge hätten einpacken können, es aber nur noch nicht kannten.
Ja, oder es übersehen haben, weil es einfach so viele Tiere gibt.
Ballert es in die Kommentare. Ich weiß ja nicht, wo ihr den Podcast gerade hört, aber wenn ihr ihn auf YouTube hört, in die Kommentare oder geht auf Instagram, sucht Podcast Lull oder geht auf Twitter, sucht Podcast Lull, geht auf Facebook und ja, sucht Podcast Lull, da findet ihr uns überall und da könnt ihr uns eben eure Meinung zu dem Thema verraten.
Genau, auf dem Blog übrigens auch, auf der Blogseite.
Ja, genau, auf WordPress lesen und lesen lassen.
Gibt
Meinst
es
du
auch
die?
noch? Nee, ich meinte tatsächlich die von Podigee. Da haben wir ja quasi eine eigene Seite, wo die ganzen Episoden untereinander aufgelistet sind.
Da schreibt ihr uns das auch nochmal hin. In diesem
Überall.
Sinne würde ich sagen, ne, Mu, oink
Wuff, wuff. Die nächste Episode gibt es am 23. Juni übrigens. Ja, das war's.
Bis denn. Ciao.
Haut rein. Tschaußen.
Es gibt eine Internetseite, die heißt explore.org.
Klingt
Und
relativ normal.
klingt normal, ist aber das geilste ever. Da hast du Livecams und Streams von Kameras in irgendwelchen Tierparks oder Tierhäusern auf der Welt verteilt. Und dann
Okay.
schaust du dir im Livestream die Tiere an. Und da hast du mehrere Channels. Und da kannst du zum Beispiel für die Hundefans, da gibt es den Channel, ups, ich klicke mal hier so ein bisschen rum, Dog Bless You. Und dann bist du in einem Tierheim, nehme ich an. Da steht überall so ein bisschen eine Beschreibung, wo man gerade ist. Und dann hast du einen Livestream vom Gehege mit den Hundewelpen. Und dann hast du da 10 Hundewelpen und dann kannst du denen beim Spielen zuschauen oder wenn gerade Schlafenszeit ist, dann schlafen die einfach. Und das kannst du in deinem Wohnzimmer so schön nebenbei laufen lassen und dann dabei putzen oder dir das Zeug wirklich halt anschauen. Aber ich finde es so gut, weil da gibt es wirklich so viel.
Das ist
Hunde
echt.
hast du da. Da hast du, wie gesagt, diese Puppies. Dann hast du, du kannst auf Elefanten gehen.
Oh, Elefanten sind toll.
zum Beispiel African Wildlife, dann klickst du da drauf, dann suchst du dir eine Kamera aus und dann wird einfach auf eine Steppe gehalten. Wenn du Pech hast, siehst du in dem Moment nichts, weil halt kein Elefant vorbeiläuft. Und wenn du Glück hast, stehen gerade drei Elefanten an dem Fluss und dann kannst du dir die angucken.
Das ist schon cool. Das ist gerade so in jetzt in Corona-Zeiten, wo du nicht in Zoo konntest oder in Zoo kannst, so Tiere zu gucken. Das ist so ein bisschen wie dieses, es gibt doch diese Lagerfeuer-DVDs.
Was früher auf Super RTL kam, so in der Nacht. Ja, ja.
Das gibt's, glaube ich, auch auf Netflix und kannst du dir auch auf DVD kaufen. Sowas ist das dann halt, ne? Dass du halt irgendwie den Tieren zuguckst, je nachdem.
Ja, und da gibt's dann auch die Pandas und dann bist du da irgendwo in Wolong, Grove Panda Yard, Gengda, Sichuan, China. Und dann ist da eine Panda-Mutter, die hier hockt gerade in so einem Liegestuhl und ihr Kind daneben, sogar zwei jetzt. Ja, und dann tanzen die einfach um die rum, klettern auf Bäume und du schaust denen halt zu und denkst dir so, oh Gott, fall nicht runter, fall nicht runter. Und dann, ja, und dann stellen die sich da an und so, das ist ganz witzig. Also ich finde diese Internetseite für Tierfans, die ist super. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, so, oh, Tierparks, Gehege, ist das alles so gut? Das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie gut diese Tiere da gehalten werden. Aber ich finde es interessant, dass man sich so auf der Welt bewegen kann und sich halt Tiere anschauen, die man hier so niemals sehen würde.
Willkommen in 2021. Ja. The future is now, old man.
Es gibt so viele Hundedinger. Gott, sind die süß.